So wir sind heute bei Vers 9. Wir haben eine kurze Pause gemacht für eben Palmsonntag und Auferstehungssonntag, was wir eigentlich immer betonen. Jeden Sonntag ist Auferstehungssonntag und wir dürfen jede Woche uns freuen und feiern, dass Jesus lebt. Die Tatsache ist, er lebt. Du und ich haben ihn mit unseren Augen nicht gesehen, aber er hat sich in seinem Wort durch die Augenzeugen, die ihn damals doch gesehen haben, deutlich offenbart. Und wir dürfen jede Woche gemeinsam im Glauben, nicht im Schauen, aber im Glauben eben das feiern. Und wenn Jesus lebt und tatsächlich den Sieg über Sünde und den Tod geschafft hat, hat das für uns praktische Auswirkungen. Diese Auswirkungen treffen unser Alltagsleben in einer sehr positiven Art und Weise. Und wenn wir heute diese Welt betrachten, wie wir auch ein bisschen in der Zeit davor eben besprochen haben, was ist es, das seit Anfang dieser Welt immer wieder vorkommt, das nicht gerade angenehm ist in dieser Welt? Als Kain und Abel, zwei Brüder, die ersten zwei Brüder, die es gegeben hat, als sie in Konflikt geraten sind, was ist daraus geworden? Leider nicht Versöhnung, leider nicht eben Vergebung und innerliche Einheit und Harmonie, sondern der erste Mensch, der geboren wurde, Kain, ist zum ersten Mörder geworden. Er wusste, was er wollte, er war unglücklich mit der Situation und er hat in seiner eigenen Kraft gedacht, ich werde das Problem lösen, ich werde meinen Bruder beseitigen. Jetzt eine Frage. Was war tatsächlich das Problem? War Abel, der Bruder, das Problem? Er war nicht das Problem. Was hat Kain gedacht? Er ist das Problem. Was war eigentlich das Problem? Kains eigenes Herz war das Problem. Wer hier hat noch nie Streit oder Zank oder Konflikt erlebt? Niemand? Niemand kann sagen, ich? Haben wir alle das erlebt? Streit? Kämpfe? Jetzt eine persönlichere Frage. Ihr müsst jetzt keine Hand heben, okay? Ihr seid damit entlastet. Wer hier war noch nie die Ursache von Streit und Zank und Kämpfe und Konflikt? Und wenn du in deinem Herzen sagst, ja, ich, dann hast du gleich gemerkt, was das Problem ist. Weil wir immer meinen, wir haben Recht und ich bin nicht derjenige, der das Problem ist. Die anderen sind das Problem. Damit möchten wir und will der Herr Jesus auch nicht sagen, dass wir immer die Einzigen sind, die das Problem sind. Probleme sind sehr komplex. Sünde ist sehr komplex. Aber wie viele Menschen braucht man, damit man streitet? Zwei mindestens. Wenn du jemanden siehst, der mit sich selbst streitet, öffentlich, dann weißt du, okay, da hast du jetzt jemanden, der Schwierigkeiten hat. Ja, natürlich, aber das ist dann eine innerliche Herausforderung. Aber es ist was ganz anderes. Echte Kämpfe, echter Streit kommt durch zwei Menschen, die miteinander bereit sind zu streiten. Unser Vers im Matthäus 5, Vers 9, unsere Seligpreisung, das, was der Herr Jesus damals das Volk Israel und heute uns gelehrt hat, ist folgendes. Glückselig sind die Friedfertigen. Glückselig sind die Friedfertigen. Und dann sagt der Herr Jesus dazu, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Lass uns kurz wiederholen, was wir bis jetzt betrachtet haben. Okay? Wir haben eine Reihenfolge in dieser Seligpreisung. Eins baut auf den anderen auf. Es ist nicht einfach willkürlich zusammengestellt. Es, ergibt Sinn, was der Herr Jesus uns hier lehrt. Und er fängt damit an, dass die geistlich Armen sind glückselig. Und nicht vergessen, glückselig heißt nicht, das sind die Leute, die immer glücklich sind. Das sind die Leute, die immer irdische Freude haben. Das ist nicht, was der Herr Jesus meint. Er war der glückseligste Mensch, der jemals gelebt hat, aber auch er hat geweint. Auch er hat gelitten. Auch er ist durch tiefe Täler gegangen. Glückselig heißt, du bist vor Gott in einem seligen Position. Vor Gott bist du ein glücklicher, seliger, gesegneter Mensch. Und daraus hast du allen Grund, Freude zu haben, weil deine Situation, deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Stimmt. Und er fängt damit an, dass du bist erstens glückselig, wenn du geistlich arm bist. Und die Antwort ist, ihre ist das Reich der Himmel. Dann sagt er, die Trauernden sind glückselig. Warum? Sie werden getröstet werden. Und dann sagte er, die Sanftmütigen sind glückselig, weil sie werden das Land erben. Geistlich arm ist diese Demut, wo ich erkenne, vor Gott habe ich nichts zu bieten. Ich kann nicht vor Gott stehen und sagen, schau, ich bin so toll und so gut und du sollst mich annehmen. Ich bin viel besser als Otto Österreicher, der neben mir wohnt. Wenn du geistig arm bist, dann hast du verstanden, ich bin sündig, ich habe die Hölle verdient, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich bin nicht heilig wie Gott. Und dann führt es dahin, dass du glückselig bist, weil du dann auch trauerst über diesen Zustand. Und dann nicht nur über deine eigene Sündhaftigkeit. Du betrachtest diese Welt, du siehst die Beziehungen, du siehst die Konflikte zwischen Nationen, du siehst, wie eigentlich böse diese Welt ist und du schaust es nicht unbetroffen an. Du trauerst darüber. Du denkst, das ist so, so, so traurig. Menschen behandeln einander so lieblos und so, so arg. Und Gott hat alles schon gemacht, damit wir eben Frieden haben können. Du trauerst, aber dann wirst du durch Jesus auch getröstet. Und Sanftmut ist nicht Weichei sein. Sanftmut ist die Kraft und die Macht, die Fähigkeiten, die der Herr mir gegeben hat, stehen unter seiner Herrschaft. Ich bin untergeordnet. Ich bin dem Herrn untergeordnet. Ich gehe nicht meinen Weg, sondern ich will seinen Weg gehen. Herr, nimm du meine Kräfte, nimm du mein Leben, nimm du alles, was ich bin und leite du. Ich bin sehr wohl mutig, aber ich bin sehr sanft in diese Mutigkeit. Ich bin, vielleicht könnte man es so sagen, ich bin schon ein Löwe, aber ich bin zahm. Ich bin nicht einer, der anderen zerreißt. Diese Macht und Kraft ist unter Kontrolle. Unter welcher Kontrolle? Unter die Kontrolle des Herrn. Danach sehnt man sich. Und das ist, was dann entsteht. Da ich eben arm im Geist bin, da ich eben traure über meine Sünden und die Sünde dieser Welt, da ich mich unter der Herrschaft Gottes stelle, statt zu sagen, ich bin mein eigener Gott, sage ich, du bist Gott, du sollst sagen. Dann entsteht in mir dieser Höhepunkt, sage ich mal, dieser Eigenschaften. Das ist, wo man sagen kann, das ist die Bekehrung. Weil jetzt hungere ich und dürste ich nach was? Gerechtigkeit. Nicht meinen Weg, sondern Gottes Weg. Das ist eine Umkehr, oder? Davor hungere und dürste ich nach meinem Weg. Das, was ich will. Und ich bin arm im Geist, traure, habe mich unter Gottes Herrschaft gestellt. Und jetzt kehre ich um und ich hungere und dürste nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Das ist, was am allerwichtigsten ist. Alles andere ist nicht so wichtig. Wenn das passiert, dann merkst du, in deinem Herzen hat sich was getan. Da hat der Herr dich neu gemacht. Du bist nicht mehr der, den du früher warst. Und jeder, der diese Bekehrung, diese neue Geburt durch den Heiligen Geist, diese Umkehr von dem eigenen Weg zu Jesus hin, jeder, der das kennt, sagt, ja, ich bin nicht mehr derjenige, den ich früher war. Ich habe das so schön erlebt, immer wieder, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann haben sie gesagt, warum kann ich nicht mehr so sündigen, wie ich es früher gemacht habe? Früher konnte ich das machen und das machen und das machen und es war mir eine große Freude. Eigentlich habe ich viel Spaß daran gehabt. Aber jetzt, ich kann das nicht mehr. Ich gehe da hin und fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Warum ist das? Psychoterror der Gemeinde? Die Gemeinde ist gar nicht da, oder? Die Gemeinde ist, du bist da unter den alten Freunden. Wer ist jetzt da, der nicht vorher da war? Es ist der Geist Gottes im Herzen. Weil da ist was Neues passiert. Da ist Leben jetzt da, wo vorher Tod herrschte. Und jetzt ist ein Samen gepflanzt worden und das geht auf. Und wie auch heute der Nico gesagt hat, du kannst auch nicht mehr schweigen. Du willst anderen erzählen, kennst du Jesus? Und du hast ein neues Leben. Und daraus dann, da du geistlich arm bist, bist du auch barmherzig. Du verstehst, Gott hat mir Barmherzigkeit gezeigt. Ich möchte das auch weitergeben. Und diese Barmherzigkeit wirst du auch dann eben von dem Herrn bekommen. Das ist eine ganz normale Realität. Und du hast dann auch ein reines Herz. Du willst das. Du wirst Gott sehen. Du willst nicht mehr in diesem Schmutz dieser Welt verharren. Deinen eigenen Weg gehen. Warum? Weil dein Herz neu gemacht worden ist. Weil du innerlich verändert worden bist. Das ist, was wir bis jetzt betrachtet haben. Der Herr Jesus predigt das Evangelium vom Reich Gottes und er fängt mit unser Herzen an. Der Christ ist etwas, bevor er etwas tut. Das haben wir jetzt schon wochenlang betrachtet und man kann es nicht oft genug sagen, oder? Wir alle brauchen immer wieder diese kleine Ermutigung und Erinnerung. Es dreht sich um unsere Herzen, die dann unser Benehmen verändern, weil in unserem Herzen wir neu gemacht worden sind. Die Stelle, die wir heute vor uns haben, dreht sich um eben Konflikt, dreht sich um dieses Problem, dass es in dieser Welt und zwischen Menschen keinen Frieden gibt immer wieder. Es gibt immer wieder Spannungen. Und das ist Realität. Ich glaube, unser Sündenfaktor oder warum der Herr Jesus uns diese Wahrheit offenbart ist, liegt auf der Hand, oder? Müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Warum sollten wir dazu aufgefordert werden, friedfertig zu sein? Weil die Welt so voller Friede ist, oder? Weil Beziehungen so friedfertig sind, so friedevoll sind. Nein, genau das Gegenteil. Weil unser Fleisch, die Sünde, die auch in uns wohnt, immer wieder dorthin führt, dass Streit, dass Kämpfe, dass Konflikt Teil auch unseres Lebens sind. Das ist etwas, das wir immer wieder in der Welt sehen. Und der Herr Jesus spricht die Juden an, spricht Israel an, sagt das Volk Gottes damals, hey, es dreht sich nicht um einfach, wie ihr miteinander als Juden umgeht, sondern wie geht ihr mit allen Menschen um? Ihr glaubt und denkt, ihr könnt Rom bekämpfen und ihr werdet durch eben einen König, der euch zum Sieg führt, zu Friede gelangen, aber eigentlich fängt es in eurem Herzen an. Es fängt in eurem Herzen an. Hast du ein friedfertiges Herz? Kurz gesagt, die Jünger Jesu oder der Jünger Jesu und Himmelsbürger, noch einmal Jesus verkündigt, das Reich Gottes, sein Herrschaftsbereich. Man ist ein Himmelsbürger, wenn man im Jesus neu geboren ist. Wenn das in deinem Herzen ist, entsteht in dir ein Verlangen danach, Frieden zu fördern und nicht Streit. Das ist ein Verlangen, das du hast. Der Jünger Jesu und Himmelsbürger fördert den Frieden statt Streit. Lass uns das gemeinsam lesen, wie wir das vorher gemacht haben, okay? Alle zusammen bitte. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Friedfertigen. Heute werden wir das Wort auch öfters verwenden, das in Elberfelder steht, für Friedfertigen. Elberfelder ist auch eine Bibelübersetzung und es heißt Friedensstifter. Friedfertigen ist so auch korrekt, das ist jemand, der selbst Frieden hat und diese Eigenschaft vermittelt. Friedensstifter, finde ich, sagt das ein bisschen stärker aus. Ja, es ist nicht ein Wort, das wir ständig verwenden, aber wenn du etwas stiftest, dann bist du aktiv. Du willst nicht Streit stiften. Du willst nicht Konflikt stiften. Was willst du provozieren? Was willst du hervorrufen in deinem Herzen? Und der Himmelsbürger, der Jünger Jesu, jemand, der Jesus liebt und ein Herz für Jesus hat, sein Wunsch ist, Frieden zu fördern, zu stiften, voranzubringen. In welchem Bereich? Na ja, in meinem eigenen Herzen. Na, das ist, was der Herr Jesus tut. Der Herr Jesus schenkt dir Frieden in deinem Herzen. Aber dieser Friede, die du in deinem Herzen hast, darfst du und sollst du auch an andere Menschen weitergeben. Das ist eine Eigenschaft, eine Realität, das geistlich ist. Wie erleben wir Konflikt? Wir haben früher gesagt, wer hat es noch nicht erlebt? Und wir alle haben gesagt, wir haben es erlebt. Wir haben auch früher gesagt, wer war Ursache von Konflikt? Wir haben alle zugeben müssen, ob es in meiner Kindheit oder in meinem Erwachsenenalter war. Ich bin auch schuldig. Wie haben wir das erlebt? Ich habe es auf mehrere Weise erlebt. Bei meinen Kindern habe ich es oft erlebt. Und was passiert dann bei Streit und bei Konflikt unter Kindern? Junior sagt zum Bruder nichts, aber holt für sich das Auto oder Kuscheltier oder irgendwas, das der Bruder gerade in der Hand hat. Ja? Was tut dann der Bruder darauf? Er sagt, kannst du gerne haben, kann ich dir sonst was geben? Ist das, was der Bruder dann sagt, mit 6 Jahren oder so? Nein, der Bruder ist dann natürlich genervt. Was tut der Bruder? Vielleicht holt er es zurück und dann entsteht so ein Hin und Her. Oder vielleicht macht der Bruder so, bumm, und sagt, jetzt kriegst du eins. Und was tut dann der Junior dann wieder, wenn der eine Bruder ihm geschlagen hat oder es zurückgeholt hat? Dann holt er was anderes und dann geht's weiter. Irgendwann mal fängt an, irgendwelche Schreien oder irgendwelche andere lautere Geräusche von den 2 Buben. Vielleicht kommt irgendwann mal vor auch, dass der eine den anderen beißt. Irgendwann mal, dann erscheinen Mama und Papa. Ja, was ist hier los? Und was tun beide Kinder? Er ist schuld. Und Mama und Papa stehen da und die sagen, oh Mann, wie soll ich jetzt herausfinden, wer schuld hat? Und die Realität ist eigentlich, wer ist wirklich schuld? Beide. Wer hat es begonnen? Okay, der eine hat es begonnen, aber ist das der Einzige, der dann schuld hat? Wie viele Leute braucht man, um zu streiten? 2. Okay, wie gehen wir mit Konflikt um? Ja, das kannst du erwarten von Kindern. Und ich denke auch, das ist in uns und das ist ein Teil unserer elterlichen Erziehung, oder? Wir Eltern wissen, wie das ist. Wir können nicht einfach sagen, okay, wer war der Erste? Okay, du bist der Einzige, der hier Schuld hat. Wir müssen die Herzen der Kinder anschauen. Sagen, Leute, wisst ihr, was ihr hier macht? Kinder, herrscht hier Harmonie? Herrscht hier Liebe? Habt ihr miteinander gestritten, weil ihr einander so lieb habt? Woran habt ihr gedacht? Naja, er hat mein Auto genommen. Okay, ja. Und er hat mich geschlagen. Ja, wer steht im Mittelpunkt? Stimmt alles. Und das müssten wir auch ansprechen und ändern. Aber was ist eigentlich die Ursache hier? Auf beide Seiten. Warum gibt es hier Streit? Schauen wir unser Herzen an. Und so helfen wir unsere Kinder auch zu verstehen, oder? Der Einzige, der uns helfen kann aus unserer verlorenen und wirklich schlechten Lage, ist Jesus. Er muss unser Herz verändern. Er muss uns zu Friedensstifter machen. Und das will er und das tut er auch. Und du sagst, ja, ein 6-jähriges Kind wird das verstehen. Ich meine nur, Schritt für Schritt zeigst du deine Kinder, was in ihrem eigenen Herzen ist und führst sie zu Jesus. Und ja, sie können sehr wohl verstehen, dass der Herr Jesus der Einzige ist, der die Lösung ist. Wir erleben eben das, also Erwachsene das, in einer Ehe. Wie funktioniert das? Okay, also es gibt alle hier, die in einer Ehe sind, können sagen, ja, Konflikt ist ein Teil der Ehe. Wie ist es bei mir und Grace? Okay, ich preise dem Herrn, es kommt bei uns, soweit der Herr uns Gnade gibt, noch nie zum Schreien oder Schläge oder irgendwas. Aber was passiert, wenn da Konflikt entsteht? Eine Meinung, zweite Meinung. Okay, und wenn wir das dann geistlich lösen, dann reden wir darüber, beten darüber und suchen den Willen des Herrn und alles ist in Ordnung. Wenn wir nicht geistlich miteinander umgehen, was passiert da? Spannung. Weil sie denkt nicht so, wie sie denken soll. Sie handelt nicht, wie sie denkt. Was denkt der? Der ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, was für Schwierigkeiten ich erlebe hier und so weiter. Und dann irgendwann später gibt es Versöhnung. Im schlimmsten Fall, manche Kinder erzählen in der Schule, wie die Eltern miteinander wirklich schreien und kämpfen. Und statt Einheit und Harmonie in der Zuhause zu haben, ist da eine ungute Stimmung. Das ist Streit. Das ist das Gegenteil von friedfertig sein. Der Herr will, dass wir Friedensstifter sind. Wie erlebt man das in der Welt? So viele Dinge, oder? In der Arbeit. Ein Beispiel, das ich schon vor vielen Jahren erlebt habe. Wir wohnten als erstes, als wir nach Wien gekommen sind, in der Erntgasse im 18. Bezirk, in einer Wohnung. Erntgasse ist so wie typisch viele kleine Straßengassen in Wien sind. Es ist keine Einbahnstraße, aber es gibt nur einen Bahn. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt nicht genug Platz für zwei Autos aneinander vorbeizufahren, aber man darf in beide Richtungen fahren. Es ist nicht besonders lang, die Straße, bis die nächste Kreuzung kommt. Aber glaubt ihr, wie oft war es, dass auf dieser kurzen Straße, ich schätze vielleicht 40 Meter lang, 50 Meter lang, nicht Meter, also ja, aber es ist nicht lang. Das ist viel zu kurz. Zwei Autos fahren die Straße entlang, stehen Kopf an Kopf mitten auf der Straße. Wirklich, das ist wiederholt passiert. Was passiert dann als nächstes? Hupen. Und dann, was passiert danach? Türen auf. Fahrzeug. Beide steigen aus. Und Gott sei Dank gibt es strenge Waffengesetze hier in Österreich. Also, ich weiß nicht, wie viel Mal wir Mord erlebt hätten damals, weil da stehen zwei Leute und boah, und die sind ja richtig. Wozu? Warum? Weil ich will durch. Es dreht sich, du sollst nachgeben. Das erleben wir auf so viele Ebenen, oder? Liebe Geschwister, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir Frieden. Das ist nicht etwas, das wir hoffen zu haben. Das ist Teil unserer Erbe in Jesus. Es gehört uns schon. Und Jesus sagt, wer sein Jünger ist, wer ein Himmelsbürger ist, der betrachtet die ganze Welt, er betrachtet die Spannungen dieser Welt ganz anders. In seinem Herzen, da er eben diesen Wunsch danach hat, hungert und durstet nach Gerechtigkeit, ist es nicht seine eigene Gerechtigkeit. Du musst jetzt nachgeben, weil ich der Große bin. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die selbstlos ist, die sich selbst verleugnet, die gerne dient, die andere Menschen, die Gott auf erste Stelle stellt. Römer 14, Vers 19 sagt uns Folgendes. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Danach streben wir. Oder 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Jetzt hier dreht sich's um Gemeinde und eine Versammlung und wo Chaos und chaotische Zustände in der Versammlung herrschen. Und Gott, Paulus sagt, das ist nicht von Gott. Das ist Chaos, das ist Unordnung. Jeder steht auf, jeder tut sein eigenes Ding. Es ist keine ordentliche Versammlung da. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hier haben wir wieder Frieden in einer anderen Perspektive. Nicht dieses Konflikt und Streit, sondern Harmonie und Ruhe. Und wirklich schöne Töne gemeinsam. Hebräer 12, Vers 14 sagt, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Menschen, die streitsüchtig sind, die sind nicht geistlich. Ich glaube, das müssen wir nicht lang und klar lang erzählen, oder? Jemanden, der leicht explodiert, ist jemand, der ein geistliches Problem hat. Männer und Frauen. Es geht beide Richtungen. Das, was der Herr in uns verwenden will, ist nicht die äußerlichen Dinge ändern, damit wir nie versucht werden zu explodieren oder nie versucht werden, eben zu streiten. Was der Herr tun will, ist durch diese äußerlichen Sachen, die wir erleben, uns unser eigenes Herz offenbaren und sagen, weißt du, ich bin auch die Lösung dafür. Ich bin genug. Schau auf mich und ich helfe dir, ein Friedensstifter, eine friedfertige Person zu sein. Ich kann das. Heute wie in der Vergangenheit wollen wir drei Fragen miteinander besprechen. Was genau ist ein Friedensstifter? Wie kann man Friedensstifter werden? Und welcher Segen ist damit verbunden? So lass uns einfach mit unserer ersten Frage angehen. Und wenn du sagst, das brauche ich nicht, ich brauche keinen Friedensstifter, ich brauche dieses Thema gar nicht, dann weiß ich nicht, von welchem Planeten du tatsächlich kommst oder von welcher Rasse du entstehst. Aber das ist ein allgemeines Bedürfnis. Und ich finde es auch spannend, dass es in diese drei Eigenschaften, wo die Auswirkungen der Bekehrung dargestellt wird, ist das der Gipfel. Das nächste ist dann eben zu leiden für den Herrn. Und das ist schon ein Art Höhepunkt auch. Aber jetzt ist es dieser zwischenmenschliche Beziehungsgipfel. Dass wie ich mit anderen Menschen umgehe, ist, dass ich ein Friedensstifter bin. Überlegt euch, wie würde unsere Welt anders sein, wenn alle Menschen, ob sie Russen, Ukrainer, Österreicher, Amerikaner, also Italiener, was weiß ich, woher, wenn alle Menschen diese Art von Friedensstifter wären, wäre unsere Welt ganz anders. Das wäre Paradies. Das ist, was der Herr auch möchte. So erstens, was genau ist ein Friedensstifter? Um die Frage zu stellen, müssten wir eben genauer Frieden betrachten. Und das, was ich schon erwähnt habe, ist, Frieden ist mehr als bloß Mangeln an Streit oder Abwesenheit von Streit und Krieg. Das ist eine Eigenschaft oder ein Teil von Frieden. Aber es ist nicht an und für sich Frieden. Ich habe lange überlegt, ob ich das tun soll, aber ich werde es probieren. Okay? Ich bin kein Musiker und ich werde jetzt, Sascha, es tut mir leid, ich werde jetzt auch aus dem Kamera-Videofeld gehen, aber möchte jetzt etwas für euch vorspielen, okay?
Seid ihr bereit?
Okay. War das schön?
Ja.
Echt? Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe eine Frage. Ist das besser? Das passt zueinander. Das? Nicht wirklich. Das hier ist Harmonie. Das ist Harmonie, aber hier. Die Lena schreit schon. Ich verstehe das. Was ist das? Okay, das ist genug, oder? Soll ich aufhören? Okay, jetzt gehen wir wieder das. Das ist etwas schöner, oder? Das, Dissonanz, eben diese Krach, dieses Krachen, dieses Hässliches, das ist das Gegenteil von Frieden. Harmonie, Ruhe. Wenn ein Lied tatsächlich harmonisch ist, wenn die Noten wirklich schön zusammenpassen, das ist dann wirklich beruhigend. Das ist eigentlich etwas Schönes. Das ist Frieden. Das Wort Shalom im Alten Testament war nicht einfach Abwesenheit von Streit. Es war die Fülle des Lebens. Die gesamte Harmonie und Fülle, die Gott eigentlich uns geben möchte. Gott hat unser ganzheitlichen Wohlergehen eigentlich im Blick hier, dass es in uns harmonisch zugeht. Und du weißt ganz genau, wie das ist, wenn es nicht harmonisch zugeht, wenn es Dissonanz im Herzen, in der Seele gibt, zwischen dir und Gott oder zwischen dir und Menschen, zwischen dir und dem Chef. Gehst dann schwer in der Arbeit, weil du denkst, der wird mich noch einmal anschreien oder irgendwas. Gott Gott will, dass wir innerliche Frieden haben, Harmonie, dass das Leben wirklich schön, ruhig und ohne Streit, ohne Spannung, ohne diese unangenehme Spannungsfelder, dass es so läuft. Und das Tolle daran ist, das kannst du durch die Kraft des Herrn erleben, auch wenn um dir herum die ganze Welt voll mit Dissonanz ist, voll mit Krach, weil es in deinem Herzen anfängt. So als erstes, was ist es nicht? Was ist ein Friedensstifter nicht? Also es ist kein passiver Realitätsverleugner, das ist er nicht. Manche Leute würden sagen, um Frieden zu bewahren, werde ich einfach in allen Facetten wegschauen. Aber gewisse Sachen sind nicht so schlimm und da kannst du natürlich wegschauen. Aber echte Probleme, einfach zu sagen, ich verleugne, dass es hier Probleme gibt, dass wir nicht harmonisch miteinander leben, da kannst du nicht einfach passiv wegschauen. Genau das ist, was auch damals von den Propheten in Israel als Sünde war. Hesekiel 13, Vers 10, der Herr tadelt und sagt, ist er mit dem Volk nicht einverstanden, wird er tadeln hier. Darum, da, weil sie mein Volk irre führt, also die Propheten der damaligen Zeit, mein Volk irre führt und von Frieden geredet haben, wo es doch kein Frieden ist. Jener baut eine Wand und diese übertünchen sie mit Kalk. Das ist so die Art und Weise, wie wenn heute verkündigt wird, Gott ist ein Gott der Liebe und alle Menschen werden zu Gott hinkommen, egal wer sie sind, was sie glauben und was sie tun. Gott ist voller Frieden. Gott ist ein Gott der Frieden. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber das sieht man am Kreuz Jesu. Der Grund und der Weg, um mit Gott Versöhnung zu haben, ist durch das Kreuz Jesu. Jesu hat uns eben Frieden ermöglicht. Du kannst nicht einfach in deine Sünden vor Gott erscheinen und sagen, du bist ein Gott der Liebe, nimm meinen Dreck an. Du brauchst Versöhnung, Reinigung, du brauchst Vergebung, du brauchst Jesus. So zeigt Gott seinen Frieden. Wenn wir jetzt verkündigen, alles ist gut, alles ist toll vor Gott und nicht die Botschaft der Sünde verkündigen, dann lügen wir, verkündigen eine falsche Realität und helfen Menschen nicht. Wie können wir solche Gerechtigkeit verleugnen und meinen, wir hungern und dursten nach Gerechtigkeit trotzdem? Sagen, alles ist gut, Spannung gibt's nicht. Nein, wir müssen real sein. So, ein Friedensstifter ist nicht einer, der sagt, es gibt kein Problem. Es gibt keine Spannungen oder keine Kämpfe, sondern... Und er ist auch nicht, Entschuldigung, bevor wir zu dem Sondern kommen, er ist auch kein Pazifist. Jemand, der sagt, okay, ich sehe die Probleme, aber ich tue einfach nichts, weil die Lösung ist, nichts tun. Ich greife nicht ein. Jesus war und ist der Friedefürst. Und er nahm eigentlich eine Peitsche und hat die Menschen aus dem Tempel rausgetrieben. Das ist, was der Friedefürst auch tut, wenn es solche gravierende, eben auch Gott entehrende Dinge gibt in dieser Welt. Du kannst nicht passiv zuschauen, weil dann bist du ein Mittäter. Jetzt verstehe mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, dass wir zu irgendeinem Tempel hingehen sollen und eine Peitsche nehmen sollen. Jesus hat das als Erfüllung des Wortes getan. Das war eine seiner Aufgaben für Israel. Und die gleiche Aufgabe haben wir heute nicht, mit einer Peitsche das zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber Jesus damals, der Punkt ist, der Friedfertiger Herr Jesus Christus, um den Frieden darzustellen, musste auch gegen Ungerechtigkeit, sogar mit Energie, mit Gewalt vorgehen. Spannend, oder? Weil du siehst, auch Gott, wenn er die Welt richtet und für Gerechtigkeit dann sorgt, wird nicht zimperlich mit der Welt umgehen. Die Sintflut war keine Kleinigkeit. Aber das ist, damit Frieden wiederhergestellt werden konnte und man wieder neu anfangen konnte mit dieser Welt. Der Punkt ist, ein Friedefürst ist kein Pazifist. Wo Böse ist, da muss man auch auftreten. Das Pazifistsein oft ist einfach, wie man einen Konflikt verschiebt auf eine spätere Zeit. Und dann ist es meistens auch viel schlimmer. Es ist auch keine Beschwichtigungspolitik sozusagen. Ah, du hast ein Problem mit mir, was willst du? Ich gebe dir alles, was du willst. Ich gebe einfach in allen Facetten nach, damit es Frieden gibt. Was, wenn der Gegenüber von mir etwas will, das nicht Gottes Wille ist? Das nicht den Herrn und seine Liebe entspricht? Das seine Gerechtigkeit nicht erfüllt? Da kann ich nicht nachgeben. Da kann ich nicht sagen, naja, um Frieden zu bewahren, gut, hast du alles, was du willst, kannst alles, was du machst. Was auch immer. Okay? Das ist es nicht. So was ist es dann eigentlich? Es ist jemand, der diese Harmonie aktiv stiftet, aktiv bewirkt. Er gibt die Probleme ehrlich und objektiv zu. Okay? Es redet nicht um den heißen Brei herum. Er unternimmt etwas, damit man das Problem lösen kann. Und es geht auf beide Seiten. Wenn eine, nehmen wir jetzt wieder die Situation mit einer Ehe, irgendwas ist passiert, zwei unterschiedliche Meinungen. Der eine spricht es an, was tut die andere? Wenn beide Friedensstifter sind, dann sagt die angesprochen wurde, danke, dass du angesprochen hast. Lass uns gemeinsam, biblisch, mit Gott im Mittelpunkt, das Problem gemeinsam lösen. Was bringt Gott die meisten Ehre? Und stellen wir unsere Wünsche zur Seite. Was will der Herr? Und da, wenn man hungert und durstet nach Gerechtigkeit, kommt natürlich, je nachdem, was das Problem ist, viele Prinzipien zur Geltung und die man dann anwendet. Auch, ja, vieles wird dann angewendet, aber die Herzen sind bereit, miteinander biblisch das Problem, diese Konflikte zu lösen. Diese Dinge sind deswegen notwendig, denn wahre Ruhe und Sicherheit kommt nur vor, wenn man die Bedrohung, wenn man das Problem beseitigt hat. Du bist nicht sicher, wenn du eine Schlange unter deinem Bett hast. Sag, ja, aber ich habe die Schlange mit einer Decke abgedeckt. Das ist mal gut, aber ich glaube, die Schlange weiß, wie man aus einer Decke rauskrabbelt. Und wo kommt diese giftige Schlange dann als nächstes hin? Unter dein Kopfkissen vielleicht? Unter deine Decke am Bett? Was musst du mit der Schlange tun, damit er oder die Schlange dich nicht umbringt? Du musst die Schlange entfernen. Vielleicht zurück im Dschungel, vielleicht zurück zum Zoo, keine Ahnung, zum Tiergarten. Du kannst nicht die Schlange dort einfach liegen lassen. Du musst aktiv das Problem angehen. Das sehen wir eindeutig in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist Friedefürst. Wie hat er Friede gestiftet? Was war und ist unser Problem als Welt? Die Sünde. Wir sind alle sündig. Was hat Jesus getan? Der Vater hat eben ihn in dieser Welt gesandt und Jesus war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum? Hebräerbrief sagt, für die Freude, die vor ihm lag. Welche Freude? Weil er wusste, das versöhnt uns Menschen mit Gott. Das ist die Lösung. Das Problem wurde angepackt, das Problem wurde gelöst. Die Feindschaft, die vorher vorhanden war, hat der Herr Jesus selbst gelöst. Und jeder, der ihn annimmt, hat dann ein Vorrecht. Wer an ihn glaubt, sagt Johannes 1, hat das Vorrecht, ein Kinder Gottes zu sein. So zu heißen. Versöhnung. Das ist Friedenstiften. Und das war sogar auf eigene Kosten. Aber das, was daraus entstanden ist, ist herrlich. Und jetzt, wo ist der Herr Jesus? Er sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus ist der absolute Vorbild, was Friedenstiften angeht. So, was ist es nicht? Jesus hat nicht weggeschaut. Ach, da ist Sünde, aber es wird schon passen. Ja, Vater, du willst, dass ich mich verleugne und Friede hier ermögliche, aber nein, es ist zu viel. Ich werde es einfach unter den Teppich kehren. Nein, hat Jesus nicht getan. Jesus sagte, ja, Vater, ich tue mein Teil, ich liebe dich, ich will deinen Willen tun, ich mache das. Und wir als Nachfolger Jesu, wir sehen Spannung und Konflikt und wir tun genau das. Unser Herz soll genauso ein Wunsch danach haben, Herr, ich kann nicht nur zuschauen, ich muss meinen Beitrag leisten, damit Frieden wiederhergestellt wird in meiner Beziehung zu meiner Frau oder zu meinen Kindern oder zu meinem Arbeitgeber oder zu meinem Ehemann oder zu meinem Nachbarn oder in der Welt. Was weiß ich? Herr, ich will aktiv dir dienen. So, das ist dann die nächste Frage, ist, ja, aber wie? Wie? Okay, ich soll es nicht unter den Teppich kehren. Diese Stelle sagt einfach, dass wir glückselig sind, wenn wir Friedensstifter sind. Aber was sagt das Wort? Wie kann ich ein Friedensstifter sein? Und ich möchte heute einfach ein paar ganz einfache Prinzipien dazu geben. Erstmals die Grundlage. Schauen wir noch einmal unsere Seligpreisungen an. Die Mittelpunkt ist die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten. Aber davor, hier sind dann die zwei Paare. Die geistig Armen, die werden auch barmherzig sein. Also wenn ich verstehe, dass ich vor Gott eben geistig arm bin, dann sehe ich mein Mitmenschen an und merke, auch die sind geistig arm. Ich möchte auch diese Gnade weitergeben, die ich vom Herrn bekommen habe. Die zwei gehören zueinander. Ursache, Wirkung. Und dann hast du auch eben die Trauernden. Ich sehe die Sünde, ich sehe, wie schmutzig und schlecht diese Welt ist, das ist in meinem Herzen deutlich vorhanden. Die anderen sind nicht das Problem, ich bin das Problem. Und jetzt strebe ich und sehne ich nach ein reines Herz. Ich möchte nicht ein schmutziges Herz haben. Herr, vergib du mir meine Sünden. Herr, hilf mir, ein reines Herz vor dir zu haben. Und dann, was denkt ihr, was ist dann der nächste? Welche passen zusammen? Das liegt auf der Hand, oder? Da haben wir jetzt die Sanftmütigen. Ich stehe unter Gottes Autorität. Ich versuche nicht in meiner eigenen Kraft mein Leben irgendwie durchzupeitschen und zu kämpfen, damit ich kriege, was ich will. Wir haben heute von Andi gehört, Jakobusbrief Kapitel 1, wo entstehen diese Dinge? Aus euren Begierden. Ihr kriegt nicht, was ihr wollt und ihr kämpft und ihr sogar mordet. Da sind wir wieder bei Kain und Abel. Wir denken, in eigener Kraft kann ich es durchpeitschen. Nein, das bringt nur größere Probleme. Sanftmütig heißt, ich stelle mich unter der Autorität Gottes. Mein Ziel ist, ein Friedensstifter zu sein. Ich verlasse mich auf den Herrn. Ich tue, was der Herr will. Ich suche den Herrn in meinem Leben. Ich will seine Gerechtigkeit. Und das ist mein Lebensziel. Das ist die Grundlage. Grundsätzlich könnte man sagen, die Grundlage ist das, was die Engel damals verkündigt haben, als Jesus geboren wurde. Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Was auf Erden? Friede auf Erden. Durch wen? Durch Jesus. Und schauen wir auch eine interessante, wichtige Parallelstelle dazu. Wer macht das in meinem Herzen dann realistisch oder echt? Römer 8, Vers 6. Sagt uns Folgendes, denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Okay, das ist unsere alte sündige Ich-Natur. Wenn ich danach trachte oder diese Gesinnung, diese Denkweise, das, was ich will, wenn ich das folge, führt es zum Tod hin. Da führt es zu Konflikt, Schwierigkeiten, alles Mögliche. Zwei Menschen stehen auf einer Straße, Auto Kopf an Kopf, sie steigen aus und es kommt fast zu Schläge. Warum? Jeder schaut auf sich selbst. Punkt. Fleisch. Aber dann sagt Paulus, das Trachten oder das Denken, die Gesinnung des Geistes, aber Leben und Frieden. Woraus entsteht diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, ein Friedensstifter zu sein? Nicht aus deiner eigenen Kraft, so wie alle anderen Eigenschaften. Das kommt nicht aus deiner eigenen Disziplin und überzeugen, das entsteht aus einer geistlichen Veränderung in deinem Herzen. Es ist die neue Geburt und ein Leben, das eine neue Gesinnung hat, eine geistliche Gesinnung statt eine fleischliche. Und je mehr wir im Herrn wachsen und stärker werden, desto mehr wandeln wir im Geist und nicht im Fleisch. Ein Kind lernt das auch. Irgendwann mal lernt das Kind, wenn ich meinem Bruder immer eins auf den Deckel haue, dann ist das Leben sehr schwierig. Und sie lernen irgendwie aus eigentlich Selbstschutz anders damit umzugehen. Ist auch nicht unbedingt geistlich. Aber das Ziel ist, dass das Kind lernt, aus Liebe für seinen Gegenüber anders zu handeln. Traurigerweise, viele Erwachsene heute haben diese Lektion nie wirklich fertig gelernt. Und deswegen stehen sie Kopf an Kopf mit dem Auto und kommen fast zu Schläge. Weil sie das nicht mal als Kind gelernt haben. Jesus will uns Friedenfürsten auch machen, so wie er ist. Er ist unser Vorbild. Wir merken hier, dass das Problem unser Ich ist. Mein größtes Problem ist nicht der, der gegenüber von mir steht. Wer ist mein größtes Problem? Ich bin mein größtes Problem. Mein Fleisch ist mein größtes Problem. Wer ist die Lösung für mich? Und ihr sagt, Pastor Stern, es gibt keine Lösung für dich. Wir kennen dich schon zu lange. Aber auch ich habe Hoffnung. Wer ist meine Lösung? Jesus. Wer ist deine Lösung? Jesus. Du stehst in seiner Gerechtigkeit. Das ist die Liebe Gottes, dass er uns gibt. Das dürfen wir erleben. Die Grundlage ist Jesus Christus. Punkt. Und er soll und darf in unser Herzen im Mittelpunkt stehen. Und das ist dann, wie die Praxis auch funktioniert. Die Grundlage ist Jesus. Die Praxis ist eigentlich, dass das, was in unserem Herzen schon Realität ist. Galater 5 sagt, dass Friede ist eine Frucht des Geistes. Ich wandle im Geist, ich lerne, was es heißt, im Geist zu wandeln und will nicht meinen eigenen Weg gehen. Das ist eine wunderschöne abenteuerliche Sache, zu sehen, wie der Herr mich verwandelt, wo ich früher vielleicht jähzornig war und jetzt auf einmal mit der Zeit und mit seinem Wirken bin ich nicht mehr jähzornig, ich bin ein Friedensstifter. Ich schaue den Gegenüber an und sage, weißt du, das Letzte, was ich will, ist Streit. Ich will das nicht. Was ich möchte, ist Friede. Und ich werde alles geben und alles tun, damit es Frieden gibt. Wie gehen wir mit Konflikt um? Konflikt wird vorkommen. Du wirst irgendwann mal, vielleicht sogar auf der Erntgasse, dein Auto hochfahren auf diesen kleinen Hügel und dann kommt irgendeiner deiner Richtung. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Hoffe ich nicht. Was passiert? Erstens, Flucht. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber weglaufen, Schuld verschieben, leugnen, aufarbeiten, hinwegsehen, reden, Hilfe holen oder Angriff. Heruntermachen, tratschen, kämpfen. Da steht der andere Fahrer da. Hinwegsehen ist wahrscheinlich hier die richtige Antwort, oder? Weglaufen könnte auch gefährlich sein. Eben Rückgang einstellen und dann Vollgas geben, dann krachst du jemand anders rein. Also einfach mit der Ruhe. Okay, mach nichts, du willst durchgehen. Komm mal durch. Es lohnt sich nicht, hier zu streiten. Aber überlegt euch in anderen Dingen, in der Ehe. Das sind eigentlich die drei Möglichkeiten. Die Flucht ist nicht gut. Das ist so wie Schlucken. Und daraus entsteht eigentlich Bitterkeit. Zorn hat zwei Möglichkeiten, Schlucken oder explodieren. Und wenn wir unsere Unzufriedenheit nur schlucken und nicht aufarbeiten, dann sammelt es nur in uns und wird nur größer und größer und größer. Und daher müssen wir nicht weglaufen oder Schuld verschieben oder leugnen, das ist schlecht, sondern aufarbeiten, hinwegsehen. Ist ja Kleinigkeit, sind es meine Patschen, die wieder im Wohnzimmer liegen. Meine liebe Frau, sie rät das schon immer wieder an, aber meistens, und ich arbeite auch ständig dran und ich weiß gar nicht, wie sie da immer wieder dorthin kommen. Warum? Das ist echt dumm. Aber sie ist wirklich, das wird jetzt nicht zu einer Ehekrise führen. 26 Jahre lang hast du dein Patschen im Wohnzimmer liegen lassen, jetzt lasse ich mich von dir scheiden. Also, weißt du, das ist natürlich eine Dummheit. Aber wie viele andere Sachen könnte man da eigentlich mit unseren Patschen da austauschen? Hey, wo ist Liebe? gehen wir die Sache an. Aufarbeiten, reden, vielleicht Hilfe holen. Grace sagt, Stan, glaub, du brauchst Hilfe. Du siehst nicht mal, dass deine Patschen da sind. Geh mal zum Optiker. Oder keine Ahnung, weißt du, du suchst da Hilfe. Aber Angriff ist natürlich genau das Falsche. Du würdest dann den anderen schlecht machen, heruntermachen, tratschen, kämpfen. Also das Schlimmste, was in einer Ehe passieren kann, ist, statt dass Mann und Frau miteinander die Probleme lösen, Mann redet mit seinen Freunden, wie schlecht die Frau ist, Frau redet mit ihren Freunden, wie schlecht der Mann ist, und das vermehrt sich dann einfach. Statt dass man Lösungen sucht. Was ist das Problem? Wer ist im Mittelpunkt meines Herzens? Das ist die Ursache. Es dreht sich wieder, es geht zurück auf mein Herz. Wer sitzt auf dem Thron in meinem Herzen? Für wen lebe ich? Wenn ich sage, ich lebe für mich. Ich sitze auf dem Thron. Neid, Stolz, Faulheit, alle diese fleischlichen Eigenschaften kommen dann zum Tragen. Das leitet und lenkt dann mein Handeln. Aber wenn ich tatsächlich Jesus in meinem Herzen auf dem Thron gesetzt habe und mich dem Herrn Jesus untergeordnet habe, Liebe, zufrieden sein, Zufriedenheit in Christus, egal was passiert, selbstlos handeln, weil Jesus mit mir selbstlos umgegangen ist. Er ist dann der Wegweiser. Wenn mein Herr mit mir so gnädig umgeht, wie könnte ich mit anderen Menschen weniger gnädig umgehen? Das ist kein Disziplin, das ist eine Herzenseinstellung. Wenn mein Herr Jesus sich für mich so verleugnet hat und aufgeopfert hat, dann bin ich gerne bereit, sogar Dinge, die mein gutes Recht sind, darauf zu verzichten, wenn es dazu beiträgt, dass wir Frieden haben. Weißt du, ich erwähne meine Eltern immer wieder als positive Beispiele. Ich möchte meine Eltern einmal als negatives Beispiel erwähnen, weil auch wir, Grace und ich, auch ihr, es gibt keine vollkommene Ehepaare, keine vollkommene Menschen. Und das ist etwas, das einfach so ist. Und meine Eltern wüssten das und sie hätten sicher kein Problem, dass ich das jetzt mitgebe. Die sind beide beim Herrn jetzt und wissen auch beide, wie Vollkommenheit ausschaut. Aber in meiner Jugend, mein Vater war auch Pastor. Und meine Mutter, ich weiß nicht warum, aber meine Mutter hat nie einen Führerschein gemacht. Wir hatten auch nur ein Auto. Und mein Vater war Pastor. Und das war eine große Verantwortung. Und es war auch sein Wunsch, wegen dem Dienst, immer pünktlich, rechtzeitig in der Gemeinde ankommen zu können, damit er in aller Ruhe sich für den Tag einfach weiter die letzten Kleinigkeiten vorbereiten konnte, damit er nicht gehetzt ist und dann sind die Leute schon da und so weiter. So, sowas kann ich auch wirklich ganz nachvollziehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so früh hier erscheinen. Meine liebe Mutter, sie hat es einfach nicht geschafft. Weißt du, wie oft es im Auto Spannung gab, weil wir nicht 5 Minuten, nicht 10 Minuten, also wirklich spät dran waren. Spät. Und mein Vater stand dann unter. Und weißt du, wenn das ab und zu vorkommt, das ist kein Problem. Aber wenn es immer wieder vorkommt, mein Vater hat es angesprochen, meine Mutter hat es nicht geschafft. Jetzt. Was sollen wir daraus lernen? Erstens, das war nicht gut im Auto für uns Kinder. Okay? Ich wünsche mir jetzt rückblickend, dass die irgendwie eine Lösung gefunden hätten. Aber gleichzeitig haben die jetzt sich voneinander scheiden lassen deswegen. Es war einfach eine Situation, wo sie beide wussten, okay, hier ist ein Spannungsfeld, das ist einfach schwierig, wir arbeiten dran, aber gut. Es ist so, mein Vater hat dann interessanterweise, als er älter geworden ist, viel mehr Geduld gehabt mit meiner Mutter als in seinen jüngeren Jahren. Und ich persönlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass eine der Gründe, warum meine Mutter damals so Schwierigkeiten hatte damit, ist, dass meine Mutter bei der Geburt meines älteren Bruders, der gestorben ist, tatsächlich auch Gehirnschäden davon bekommen hat. Und gewisse Dinge haben für meine Mutter auch länger gedauert. Sie war ein bisschen langsam in gewisse Sachen. Und als sie dann als ältere Frau dann den Schlaganfall hatte und dann ein Gehirnscan hatte, haben sie auch diese alte Wunden, diese alte tote Gehirnzellenbereich wieder gesehen. Ich weiß nicht, was die Ursache ist. Aber der Punkt ist, wenn wir in solche Situationen kommen, es ist besser tatsächlich zu schweigen, oder? Was hätte mein Vater eigentlich tun sollen? Statt zu schimpfen, dem Herrn vertrauen. Okay, Herr, gib mir Kraft. Was hätte meine Mama tun sollen? Mehr daran unternehmen, damit es nicht so spät wird, oder? Damit es sie meinem Vater nicht zum Anstoß wird, oder? Ist das jetzt, was das total schwer ist? Vielleicht, aber das geht man an miteinander. Das ist so ein nebensächliches Beispiel, aber das ist etwas, das ich von meiner Kindheit immer noch merke, mich noch immer erinnere. Weil wir sind dann auf dem Weg zur Gemeinde gefahren. Was hätte dort herrschen sollen im Auto? Friede, ja. Was herrschte aber immer wieder? Spannung. Und wer war dann schuld? Jesus? Nein. So, Gott wirkt trotzdem, und liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir alle haben unsere Schwächen. Meine Schwäche ist nicht nur Patschen am Boden, okay, das erwähne ich immer, weil das sicher ist, okay. Ich habe andere Schwächen auch, okay, ich war auch so, ja, wir sind von Deutschland zurückgefahren, gehe zu einer Tankstelle am Autobahn, 4 Euro, um aufs Klo zu gehen. Jede Person musste 1 Euro zahlen, um aufs Klo zu gehen. Und dann steht, ihr könnt euer Bon da im Dings da, wie heißt das, wieder, ja, im Shop kannst du dann dein Geld zurückkriegen und was kaufen. Da war eine Dose Pringles. Ich dachte, okay, das können wir kaufen. 5,39 Euro für eine Dose Pringles. Das ist auch eigentlich schon ein totaler, ja, Missbrauch. Und dann nehme ich meine 4 Euro Bones zusammen. Und was sagen sie mir? Wisst ihr schon? Du darfst nur ein Bone pro Produkt verwenden. Ich habe jetzt nicht geschrien, aber meine Kinder haben es auch gemerkt. Papa ist nicht glücklich. Blöd. Ich musste mich doch am nächsten Tag bei meinen Kindern entschuldigen, weil es war nicht geistlich. Es ist 4 Euro, egal. Aber das hat mich so genervt. Ich habe gedacht, die Preise für Benzin sind ein Horror, die Preise für eine Dose Pringles ist ein Horror und dann muss man sogar 4 verschiedene Dinge kaufen, um diese 1 Euro für eben Klobenutzung zurückzukriegen. Also ich fand das sehr ungerecht. Aber ist das eine Ausrede damit, dass ich ungerecht bin? Nein. Weißt du, Streit und Spannung entsteht aus meinem Herzen. Ich darf nicht die 4 Euro vergöttern. Ich hätte einfach sagen sollen, Herr, danke, dass wir ein WC haben und dass die nicht ins Auto eben ihr Geschäft verrichten mussten, auch wenn es mir 4 Euro gekostet hat. Liebe Geschwister, wir alle sind schwach, aber was tun wir? Lass uns nicht mit Flucht und Angriff darauf reagieren, lass uns aufarbeiten, das, was in unserem Leben vorkommt. Lass uns demütig sein, lass uns Probleme lösen, lass uns aufhören zu sagen, der andere ist schuld oder ich kann nichts dafür oder es ist einfach so oder die Erwartungen sind nicht gerecht oder was weiß ich. Weißt du, wäre es nicht schön, wenn in Beziehungen beide sagen würden, das Beste, was ich tun könnte, ist mich für dich verleugnen. Ich möchte dir dienen, so wie Jesus mir gedient hat. Wow, wäre das nicht schön? Darf ich das für dich tun? Nein, ich möchte es für dich tun. Nein, ich möchte es. Und dann entsteht wieder Streit. Nein, also das nicht. Also du hast jetzt einfach eine Liebe füreinander. Epheser 4, Vers 3 sagt, und eifrig bemüht seid, was? Die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Manchmal versuchst du, gibst du alles, was du kannst. Trotzdem ist da Spannung. Aber es soll nicht von dir abhängen. Du sollst nicht der Auslöser sein. Lass zu, dass der Herr in deinem Herzen so wirkt, dass du bereit bist, solange so viel es an dich liegt, dass Frieden zwischen Menschen gehalten wird. Zum Schluss heute, welcher Segen ist damit verbunden? Was hat der Herr Jesus dann gesagt? Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was meint er damit? Wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes. Und jetzt sagt er, wenn du ein Friedensstifter bist, dann wirst du auch ein Sohn Gottes heißen. Was tut Jesus hier? Mit wem identifiziert er sich? Mit uns. Jesus sagt, willst du mit dem Messias, willst du mit dem König des Himmelsreich verbunden sein? Willst du zu seiner Familie gehören? Dann wird es sein, dass dein Herz sich so sehr verändert durch die andere Seligpreisung, durch das, was ich gelehrt habe. Du wirst dorthin kommen, dass du ein Friedensstifter sein bist und sein willst. Und du wirst dann zur Familie Gottes deutlich dazugehören. Das heißt nicht, wenn du Friedensstifter bist, so wirst du Sohn Gottes werden. Sondern da du ein Friedensstifter bist, zeigt es, dass du zum Sohn gehörst, dass du in seiner Familie hineingekommen bist. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, sagt, dass Friedensstifter zu seiner Familie angehören. Wow! Ja, der Sohn bleibt ewig im Haus. Es ist wirklich eine wunderbare Sache. Lass uns mit dieser Johannes 1 Stelle dann das noch einmal anschauen, was Johannes sagt, bevor wir dann abschließen heute. Jesus kam zu seinen eigenen, Vers 11 in Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Viele dieser Juden, die er damals angesprochen hat, haben ihn abgelehnt. Vers 12 aber, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Das ist ein juristisches Wort. Das Recht vor Gott. Gott bindet sich gerne mit seinen Verheißungen. Er gab denen, die ihn aufnahmen, das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst genauso sagen, Söhne Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, vertrauen. Das ist, was der Herr Jesus tut. Verändert unsere Herzen. Ein paar Fragen. Tut es dir mehr weh, dass es Streit oder Zank gibt oder dass du deinen Weg nicht bekommst? Wenn es Spannung gibt in der Familie, in der Arbeit, wo auch immer. Was tut dir am meisten weh? Ich krieg nicht, was ich will. Oder der ist so unberechenbar oder so schwierig oder verlangt so viel. Oder ist die Hauptsache, worüber du trauerst, es gibt keine Harmonie. Wir müssen das lösen. Wir wollen Harmonie haben vor dem Herrn. Bist du bereit, dich selbst für den Frieden aufzuopfern, so wie Jesus das für dich getan hat? Würdest du bereit sein, deine Lebensgewohnheiten, deine Vorlieben, dein Leben aus Liebe für Gott und für deine Nächsten verändern zu lassen, damit du Frieden ermöglichen kannst in der Ehe, der Arbeit, der Gemeinde, wo auch immer. Das ist, was Jesus tun würde. Und bist du bekannt als ein Friedensstifter? So, wenn du mit Jesus am Kreuz sozusagen gekreuzigt bist und du lebst nicht mehr für dich, sondern für ihn, dann ist das, was in deinem Herzen hervorkommt. Du hungerst und durstest nach Gerechtigkeit. Du willst Frieden in deiner Familie, in deinem Leben haben. Du willst ein Friedensstifter sein, so wie der Herr Jesus das ermöglicht hat. Unsere Zeit ist aus, aber überlegen wir uns noch einmal. Lies das durch. Lies die Seligpreisungen wieder durch und stell dir die Frage, inwiefern ist mein Herz ein Bild von dem, was hier steht? Und lass Gott in unserem Herzen, in deinem Herzen weiterwirken. Und diese Woche, wenn du das Vorrecht bekommst, in eine Situation hineinzugeraten, wo Konfliktpotenzial vorhanden ist, und du hast zwei Möglichkeiten, ja, und du wirst dieses Vorrecht bekommen, oder? Das wird vorkommen. Vielleicht ist es auf Erdgasse, vielleicht ist es in der Familie, vielleicht in der Arbeit. Wenn das passiert, ist das jetzt eine Möglichkeit für dich, die Kraft und die Gnade Jesu zu zeigen? Oder ist es eine Möglichkeit zu kämpfen? Dein Herz wird es entscheiden, oder? Dein Herz wird bestimmen, was aus dieser Konfliktsituation passiert. Und Jesus sagt, genau das ist, was ich ansprechen möchte. Genau das ist, was ich verändern will. Seh, was in deinem Herzen ist. Seh, was da ist. Tu Buße. Steh wieder auf. Folge mir nach. Lass dein Leben verändern. Willst du Jesus nachfolgen? Will ich Jesus nachfolgen? Dann darf ich nicht zum Shop gehen und mich ärgern, weil sie 4 Euro von mir gestohlen haben. Du sagst, warum nicht? Ich muss jetzt nicht sagen, das ist toll, ich muss nicht sagen, super, aber weißt du, ist 4 Euro wirklich so viel wert? Ich kann mich auch freuen, wie gesagt, dass meine Familie aufs Klo gehen musste. Übrigens, ich bin auch aufs Klo gegangen, habe ich auch gebraucht. Also, der Herr ist treu, lass uns gemeinsam Friedensstifter sein und Jesus nachfolgen. Vielleicht, wenn du sagst, ich möchte das, aber ich weiß nicht wie. Die Spannungen oder die Schwierigkeiten sind so groß. Ich weiß nicht, wie wir das lösen. Was hat der Herr uns gegeben, damit wir das angehen können? Sein Wort und Geschwister. Wenn du trauerst, wenn du demütig bist, arm im Geist, wenn du eben auch diese Herzenseinstellung hast, ich bin sanft, mutig, dann bin ich bereit, auch Hilfe zu holen, damit der Herr wirkt.